Herrlichkeit von Gott auch in dieser Welt wirklich sichtbar wird. Wer soll singen? Das sind wir, seine Familie. Seine Herrlichkeit wird unter anderem auch durch uns sichtbar und soll proklamiert werden. Und das wollen wir heute Morgen tun miteinander. Der Urs hat schon gesagt, wir sind noch bis im April in dieser Serie «Fast eine Familie», wo wir durch verschiedene Kapitel vom 1. Korintherbrief zusammen durchgehen und zusammen anschauen. Und das Ziel von dieser Serie ist, irgendwo auch etwas von dieser Herrlichkeit von Gott zu sehen. Die Schönheit der Gemeinde und die Wichtigkeit der Gemeinde Jesu wieder neu zu entdecken. Weil ich bin überzeugt, dass wir viele von uns oder in einer Zeit leben, wo das ein Stück weit ist verloren gegangen. Wie wichtig und wie schön die Gemeinde wirklich ist. Und irgendwo wird es auch gut, ich weiss nicht, ob das schon mal unsere geniale Deko, da die Puzzleteile. Ich bin nicht so ein Puzzler, weil ich meistens zu wenig Geduld für das, bis man dann die richtigen Teile findet. Aber das zeigt schön, um was es bei einer Familie auch geht. Ein einzelnes Teil ist nur ein Teil, es bildet nie ein Ganzes. Aber wenn man die Fahrt zusammenbauen, entsteht plötzlich ein Bild. Und genau aus diesem Grund bringt Gott durch Jesus Menschen in der Gemeinde zusammen. Für sich und sein Evangelium, für die Welt oder für uns hier im Gewatt sichtbar und erfahrbar zu machen. Wir sind ein Ausdruck von seiner Herrlichkeit. Und ich möchte dir gerade zum Anfang eine Frage stellen, ein bisschen herausfordernd vielleicht. Was erwartest du von FG Gewatt? Was sind deine Erwartungen an die Gemeinde? Hast du das schon mal überlegt? Vielleicht könnte man sagen, warum bist du überhaupt hier heute Morgen? Unsere Erwartungen spielen eine grosse Rolle, wie wir die Gemeinde sehen und wie wir sie verstehen. Es macht eine Rolle, ob wir ein aktives Mitglied in dieser Familie sind oder nur sporadische Konsumenten. Je nachdem, was wir für Erwartungen haben. Ich habe kürzlich in einem Talk mit dem Timothy Keller, einem Pastor aus Amerika, mir angehört. Und er ist gefragt worden, was denkst du, was sind die grössten Probleme in der modernen Gemeinde, in der westlichen Welt? Und seine Frage seine Antwort hat mich überrascht. Er hat gesagt, eines der grössten Probleme ist die Konsumhaltung von uns Christen. Und das hat etwas mit der Erwartung zu tun, wie wir in die Gemeinde kommen. Die Gemeinde wird von vielen eigentlich als Dienstleistungsfirma angeschaut. Die Gemeinde ist verantwortlich, dass meine geistlichen, emotionalen, sozialen, bei denen sogar die beruflichen Bedürfnisse gestillt werden. Die Gemeinde ist wie ein geistlicher Supermarkt, wo ich herkomme und man kann nehmen, was ich gerade brauche. Und wenn ich es in dieser Gemeinde nicht finde, gehe ich halt in den nächsten Supermarkt. Das machen wir ja auch. Wenn es Migros nicht hat, gehen wir in die Coop, oder? Das ist klar. Also ich gehe immer nur mit Migros. Das Bild übertragen wir eigentlich von unserer Gesellschaft in die Kirche. Es ist nicht das Bild, das die Bibel vor der Gemeinde malt. Die Bibel malt völlig ein anderes Bild. Die Gemeinde von Jesus ist kein Marktplatz. Der Urs hat es, glaube ich, schon gesagt, es ist Familie Gottes. Es geht nicht primär darum, was du heute Morgen bekommst, sondern es geht vielmehr darum, dazuzugehören, ein Teil von dieser Familie zu sein. Und jetzt noch etwas Verrücktes. In Gottes Familie geht es nicht zuerst um dich und um mich. Es geht um Gott. Er steht im Zentrum. Eben, er ist der Fokus. Es geht um seine Ehre. Es geht um seinen Willen. Es geht um seine Ziele. Natürlich kümmert sich Gott auch, auch durch die Gemeinde, um unsere Bedürfnisse. Aber es kommt auf die richtige Reihenfolge an. Und das zeigt uns heute Paulus so im 1. Korinther 3. In unserem... Jetzt muss ich schauen, ob ich... Das klappt nicht. Dann nehmen wir einfach das Nächste. Und das klappt. Er zeigt uns, dass die Gemeinde von Jesus sich im Bau befindet. Ich weiss, das sieht man jetzt vielleicht äusserlich hier nicht. Also heute Morgen ist das schon gebaut worden. Ich habe das schön gefunden, das passt einfach gerade, wie die Kinder hier bauen. Aber um das geht es in der Gemeinde. Hier sitzt du heute Morgen hier in der Baustelle. Da wird gebügelt. Da fliegen Späne. Und wir merken es nicht einmal, sitzen alle so ruhig, weil ich noch die Hände in den Hosensack. Aber die Gemeinde ist eine Baustelle. Und wenn wir das vergessen, dann vergessen wir auch unseren Auftrag, den wir haben als Gemeinde. Und dann passiert etwas, plötzlich ist mein eigenes Ich, stehe ich im Zentrum und nicht mehr Jesus. Und wisst ihr, was das für Folgen hat? Chaos im Bau. Chaos auf dem Bau, auf der Baustelle. Ich finde, Baustelle und Familie, so unterschiedlich die Bilder sind, die haben ein gemeinsames etwas, was sie gemeinsam haben. Wisst ihr was? Beide haben Tendenz, im Chaos zu enden. Ob jetzt Familie oder Baustelle. Das Chaos liegt nicht einfach in der Natur von diesen beiden, sondern es wird immer von uns Menschen verursacht. Sei das auf dem Bau oder in der Familie. Das Chaos regiert, wenn wir auf das Mal anstatt miteinander gegeneinander arbeiten. Wenn jeder nur noch für sich schafft, wenn jeder nur noch seinen Bereich sieht, wenn es nur noch um meine Bedürfnisse geht, dass ich das überkomme, was ich brauche, dass es meinem Geschmack entspricht. Wenn das vorherrscht, herrscht Chaos. Wenn ich meine Mitarbeiter und Gott aus den Augen verliere, eben der Fokus sich verändert, weg von Jesus zu mir, haben wir Chaos auf der Baustelle. Und es passiert viel schneller, als wir uns das bewusst sind. Dass unsere ich-bezogene Natur immer mehr ins Zentrum kommt und Gott und die anderen an den Rand gedrängt werden. Und genau diesen Prozess beschreibt der Paulus am Anfang von unserem Kapitel heute, 1. Korinther 3. Ich werde die ersten vier Verse lesen. 1. Korinther 3, 1 bis 4. Allerdings konnte ich mit euch, liebe Geschwister, nicht wie mit geistlich reifen Menschen reden. Ihr habt euch von den Vorstellungen und Wünschen eurer eigenen Natur bestimmen lassen, sodass ihr euch, was euren Glauben an Christus betrifft, wie unmündige Kinder verhalten habt. Milch habe ich euch gegeben, keine feste Nahrung, weil ihr die noch nicht vertragen konntet. Selbst heute könnt ihr sie noch nicht ertragen. Denn ihr lasst euch immer noch von eurer eigenen Natur bestimmen. Oder wird euer Leben etwa vom Geist Gottes regiert, solange noch Rivalität und Streit unter euch herrschen? Beweist ein solches Verhalten nicht vielmehr, dass ihr euch nach dem richtet, was unter den Menschen üblich ist? Der eine sagt, ich bin Anhänger von Paulus, der andere ich von Apollos. So reden Menschen, die Gott nicht kennen. Wisst ihr, was in den Korinther da passiert ist? Das kann uns gewatter passieren. Oder vielleicht müsste ich sogar sagen, es passiert immer wieder. Wenn wir, wieso auch immer, den Fokus auf Jesus verlieren, vergessen wir zuerst, um was es wirklich geht, der Familie Gottes. Nämlich um Gott. Und wir werden ganz schnell wieder von unserem alten Ich bestimmt und regiert. Und das macht uns in Bezug, der Paulus hat es geschrieben, in Bezug auf unseren Glauben zu Kindern. Ja, er sagt sogar zu Babys, die wieder Milch brauchen, statt so ein fett, saftiges, geistliches Steak, das wieder aus einem Fläschchen trinken. Also ich weiss nicht, wer lieber Milch trinkt, als ein gutes Stück Fleisch hat heute Morgen da drinnen. Für mich ist es klar. Unsere alte Natur, oder wie der Paulus sagt eigentlich in der ursprünglichen Übersetzung, unser Fleisch ist extrem egoistisch. Es ist der Teil in uns, der eigentlich ohne Gott möchte leben. Der seine Bedürfnisse, Wünsche und Ziele immer wieder über Gott und über die von den anderen Familienmitgliedern stellt. Das ist ein Kampf, der in uns tobt, zwischen unserer alten Natur und unserem neuen Ich in Christus. Der Paulus beschreibt den Kampf im ersten, da gibt es nur einen, Galater, Kapitel 5, Vers 16 und 18. Er sagt uns dann,
was will ich damit sagen? Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihren Begehren gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes richtet sich mit seinen Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Wenn ihr euch jedoch vom Geist Gottes führen lasst, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Menschen ohne Jesus sind hilflos ihrer eigenen egoistischen Natur ausgesetzt. Aber bei uns Christen sollte es anders sein. Durch Jesus haben wir die Möglichkeit, uns zu entscheiden, ob wir dem Geist Gottes Raum geben in unserem Leben, uns von ihm bestimmen oder von unserem eigenen Ich. Wir können also dem Geist Gottes Raum geben oder unserem Ego. Das können wir bestimmen. Und die Frage stellt sich eigentlich in jeder Familie und in all unseren Beziehungen. Was ist mir wichtig? Das Allgemeinwohl oder mein eigenes Wohl? Was stelle ich über das andere? Wenn wir uns für unser eigenes Ego entscheiden, kommt es unweigerlich zum Chaos auf der Baustelle. Paulus hat es geschrieben, Rivalität und Streit. Andere Übersetzungen sagen Eifersucht. Meistens fängt die Eifersucht an mit dem, dass man vergleicht. Und der Vergleich, entweder macht er uns stolz, weil wir finden, also so, wie ich, also bitte sehr, geht nichts Besseres. Oder er macht uns unzufrieden, weil wir auf das Mal nur sehen, was wir nicht haben, was doch die anderen haben. Und wieso hat mich Gott nicht auch so begabt, wie jetzt jemand anders. Er führt immer zu in die Unzufriedenheit. Und im schlimmsten Fall führt es zu Spaltung in der Familie. Gibt es Trennungen? Gehen Menschen auseinander? Ich habe mich gefragt, warum Korinther sich gestritten haben, zu welchem Lehrer das sie jetzt gehören. Warum sie, also ich, das verstehe ich wirklich nicht. Warum haben sie gesagt, ich bin zum Paulus, ich gehöre zum Apollos, die haben noch gesagt, Petrus, sagen wir Christus, ich glaube, die haben es gecheckt. Aber eins weiss ich, sie haben sich mehr eben an Menschen orientiert als an Gott. Und sie waren noch stolz darauf, sagt der Paulus im 21. Vers. Sie haben noch damit angegeben, hey Leute, ich gehöre zum Apollos, wisst ihr wie gut? Viel besser als die zum Paulus gehören. Dabei spielt eigentlich immer der eigene Stolz eine grosse Rolle. Es geht gar nicht um Paulus oder um Apollos. Ich stelle mich sich ins Zentrum. Es geht um meine Meinungen, um meine Ansicht, Wünsche, Überzeugungen. Und das verstecke ich ein bisschen hinter jemand anderem. Ich habe mich gefragt, wie sieht das eigentlich bei uns aus? Wenn wir mal ehrlich sind, sind wir reifer heute? Also ich glaube, so Gruppierungen haben wir kennen, oder? Also, ich habe noch niemanden gehört, der gesagt hat, ich bin ein Frankikaner. Oder ein Davidianer. Oder ein Karolinger. Das habe ich noch nie gehört. Aber wie gehen wir mit Konflikten und Meinungsverschiedenheiten bei unserer Gemeinde um? Ist das ein Thema? Wenn wir reifer werden, würde das bedeuten, dass wir Konflikte, die wir miteinander haben, hier, nicht einfach im Untergrund brodeln und so tun, wie nichts wäre. Es würde bedeuten, dass wir das ansprechen. Wir sind ehrlich zueinander und dort, wo uns jemand verletzt hat, sind wir bereit, das anzusprechen und auch einander zu vergeben. Das zu ruhen, das zu klären. Nicht einfach die Faust im Sack machen. Man sieht sie zwar nicht, aber es ist immer noch die Faust. Da ist immer noch Grau und Unzufriedenheit da. Oder wenn wir reif sind, dann lassen wir da, wo die Bibel unterschiedliche theologische Meinungen zulässt, wo man so oder so sehen kann, lassen wir auch Meinungen mal stehen. Wir sprechen an wegen dem nicht den Glauben ab. Oder wir fühlen uns nicht besser wegen unserer Erkenntnis. Wir sind nicht geistlicher und stehen über den anderen. Wir haben wirklich gefragt, wie gehen wir miteinander um? Gibt es vielleicht einen Konflikt, den du mit jemandem hast, auch da innen, in dieser Familie, wo Chaos auf der Baustelle verursacht und du gehst ihn nicht an. Du sprichst es nicht an. Sprichst vielleicht mit anderen darüber, Aber nicht mit der Person, die eigentlich müsste reden. Wenn wir wirklich reifer sind, dann gehen wir solche Sachen an. Es geht nicht nur um Grumpierung um Menschen. Es geht generell darum, wie gehen wir miteinander um. Streit und Uneinigkeit, ob jetzt offen oder gut versteckt, sind immer ein Zeichen, dass ein anderer Geist und nicht der Geist Gottes am Werk ist. Weil der Geist Gottes schafft immer Einheit. Er schafft Frieden. Er bringt Menschen zusammen. Wenn wir uns als Einzelne und als ganze Gemeinde von ihm bestimmen lassen, dann hat das Chaos auf der Baustelle in FG Gwack keinen Platz. Dann können wir gut bauen. Dann stimmt der Fokus. Dann ist nämlich der Fokus auf Jesus. Und dann werden wir etwas, was sich Gott wünscht. Brauchbare Handlanger von ihm. Und von dem redet der Paulus in den nächsten Versen. 5-9. Wer ist denn Apollos? Und wer ist Paulus? Diener sind wir, durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Und jeder von uns hat das getan, was der Herr ihm aufgetragen hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum geschenkt. Auf wen kommt es denn nun an? Doch nicht auf den, der pflanzt oder auf den, der begießt, sondern auf den, der das Wachstum schenkt, auf Gott. Und was ist mit dem, der pflanzt und mit dem, der begießt? Ihre Aufgaben, so unterschiedlich sie sind, dienen demselben Ziel und beide werden von Gott ihren Lohn bekommen. Den Lohn, der ihrem persönlichen Einsatz entspricht. Es ist also Gottes Werk, an dem wir miteinander arbeiten. Und ihr seid Gottes Ackerfeld, ihr seid Gottes Bauwerk. In ganz einfachen Worten sagt hier der Paulus, ohne Gott können wir Gemeinde nicht bauen. Unmöglich. Er ist der Bauherr und wir sind seine Handlanger. Handlanger sein wollen wir manchmal nicht so. Wir wollen lieber Herren sein. Aber so ist es. Und ohne ihn würde es wirklich nur Chaos geben auf der Baustelle. Ich finde es spannend, was der Paulus hier macht, nachdem er den Korinther ein bisschen die Leviten gelesen hat. Lenkt er jetzt ihren Blick, aber auch unseren Blick, weg von uns selber auf den, was wirklich darauf ankommt. Auf Gott, auf den Bauherr. Darum sagt er, Diener sind wir. Durch uns seid ihr zum Glauben gekommen, oder durch uns werdet ihr aufbauen, aber es geht nicht um uns. Der Paulus und der Apollos waren beide im Auftrag von Gott unterwegs. Nicht in ihrem eigenen Namen. Es ist nicht um Seien gegangen. Und ich denke, das gilt für jeden, der irgendwo im Reich Gottes arbeitet. Es geht nicht heute Morgen um mich. Es geht nicht um die, die heute Morgen Lieder gesungen haben. Es geht immer um Jesus. Die zwei Männer haben einfach da, was Gott ihnen hat aufgetragen. Paulus hat als Evangelist die Gemeinde in Korinth gegründet. Er hat, oder wie er gesagt hat, er hat gepflanzt. Der Apollos ist später dazugekommen. Und in Apostelgeschichte 18, 24 bis 28 lesen wir, dass er ein leidenschaftlicher, guter Lehrer war. Er hat die jungen Pflanzen gegossen, damit sie nicht vertrocknet. Aber jetzt kommt das Entscheidende. Und manchmal wünschte ich mir, wir hätten noch mehr Bauern oder Gärtner unter uns. Weil jeder Bauer und jeder Gärtner weiss das. Egal wie gut dass man die Erde vorbereitet, umgrabt, düngt, Samen pflanzt, begießt, etwas können wir Menschen nicht. Wir können es nicht wachsen lassen. Wir können die Rüebli nur aus dem Boden rausziehen, oder? Aber wir können nicht unter den Boden sogar in die Länge ziehen. Das geht nicht. Wir können sie nur ernten. Aber dass wir sie ernten können, ein anderer schenkt das Wachstum. Wachstum hat mit Leben zu tun. Und die Quelle vom Leben, wer ist das? Es ist immer Gott. Und darum kann auch nur er Wachstum schenken. Es kommt auf ihn drauf ab. Es ist sein Werk, sein Acker. Die Gemeinde hier ist seine Baustelle. In erster Linie ist er am Bauen. Das macht der Paulus hier deutlich. Ich denke,
das macht das Verständnis, wenn wir das begreifen, macht es uns demütig. Dann geht es automatisch nicht mehr um mehr. Aber es macht auch dankbar. Weil Gott macht uns zu seinen Mitarbeitern. Er beteiligt uns an diesem Abenteuer Familie. Und das ist eine Ehre. Er sagt, hey, du darfst mitbauen. Ich gebe dir hier den Samen, du mal säen. Ich gebe dir hier das Rechen, du es mal einrechnen. Du bist Teil von dem Bau, von dem Acker. Jeder, der mithilft, irgendwie Gemeinde zu bauen, sei es, dass er Menschen zu Jesus führt, indem er das Evangelium weiterverzählt, Menschen in der Seelsorge begleitet, jetzt gerade heute Morgen den Kindern im Kigo die Bibel nachbringt, sei es, wenn man mit der Jungschar im Wald rumroppt oder wenn man die Woche hat hier putzt, als Putzteam. Jeder, der irgendwie mithilft in der Gemeinde, darf ein Handlanger von Gott sein. Arbeitet mit Gott zusammen. Und das ist spannend, wenn uns das bewusst ist. Das ist erfüllend. Wenn wir die richtige Sicht haben, wenn wir das verstehen, dann motiviert das, mitzumachen. Ein Teil davon zu sein, eben nicht nur ein Konsument zu sein. Selber auf dieser Baustelle zu stehen und mitzumachen. Gottes Reich soll Gestalt annehmen. Sein Wille soll geschehen. Und seine Familie, Gemeinde von Jesus, soll aufgebaut werden. Durch dich und durch mich. Er will uns dazu brauchen. So unterschiedlich die Aufgaben sind, hat der Paulus gesagt. Das Ziel ist immer das Gleiche. Der Aufbau der Gemeinde, von Gottes Reich. Gott hat also durch seine Familie sein Reich aufbauen und seine Pläne verwirklichen. Jesus bleibt dabei immer der Bauherr und wir bleiben immer seine Helfer. Wir werden nie zu Bauherren. Aber wenn uns das bewusst wird, unsere angemessene Reaktion auf die Ehre dürfen seine Handlanger sein, ist eigentlich dann, wenn wir unser Bestes für ein Best geben. Und um das geht es Paulus in den nächsten Versen, dass wir uns das Beste für ein Best geben. Lesen wir von 10 mal bis 15. Weil Gott mich in seiner Gnade dazu befähigt hat, habe ich als ein kluger und umsichtiger Bauleiter das Fundament gelegt. Andere bauen jetzt darauf weiter. Aber jeder soll sich sorgfältig überlegen, wie er die Arbeit fortführt. Das Fundament ist bereits gelegt und niemand kann je ein anderes legen. Dieses Fundament ist Jesus Christus. Wie nun aber jeder darauf weiterbaut, ob mit Gold, Silber, Edelsteinen, Holz, Schilfrohr oder Stroh, das wird nicht verborgen bleiben. Der Tag des Gerichts wird bei jedem ans Licht bringen, welches Material er verwendet hat. Denn im Feuer des Gerichts wird das Werk jedes Einzelnen auf seine Qualität geprüft werden. Wenn das, was jemand auf dem Fundament aufgebaut hat, die Feuerprobe besteht, wird Gott ihn belohnen. Wenn es jedoch verbrennt, wird er seinen Lohn verlieren. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur wie einer, der im letzten Augenblick aus dem Feuer gerissen wird. Warum können wir eigentlich unser Bestes geben? Weil Jesus zuerst sein Bestes für uns gegeben hat. Sein Leben, er hat alles hergegeben. Und darum kann der Paulus sagen, dass er aus Gnade, nicht einfach aus eigenen Anstrengungen, hat können das Fundament in Korinth legen. Und wir sehen hier wieder das Prinzip, das ich vorhin schon angetönt habe. Er ist nicht der Bauherr. Gott hat ihn befeiget, das Fundament zu legen. Und trotzdem hat Gott wollen, dass er es macht. Er hat ihm den Auftrag gegeben, er hat gleich es machen. Gott will mit uns zusammen sein Reich bauen. Und in diesen Versen lehrt uns der Paulus, wie wir auf unserer Baustelle hier in FG Gwatt bauen sollen. Wie wir weiterbauen. Und es geht nicht einfach darum, dass man irgendwie baut. Nur, dass man gebaut hat. Sondern wo und wie ist entscheidend. Schauen wir uns zuerst zwei an. Ich denke, der Schlüsselvers von diesem ganzen Brief,
von dem ganzen 1. Korintherbrief ist Vers 11. Das Fundament ist bereits gelegt und niemand kann je ein anderes legen. Dieses Fundament ist Jesus Christus. Das gilt auch für uns hier im Quad. Aber wir müssen den Vers im Kontext des ganzen Neuen Testaments anschauen, dass wir ihn wirklich verstehen können. Auch wenn der Paulus sagt, ich habe das Fundament gelegt in Korinth, hat in Wirklichkeit nicht er das Fundament gelegt, sondern Gott hat durch Jesus selber das Fundament gelegt. Wenn wir zum Beispiel 1. Petrus 2,4 anschauen, ist es deutlich, dass er den Eckstein hat gelegt. Und das gilt für jede Gemeinde. Das Fundament der Gemeinde hat Gott gelegt. Und es ist an uns jetzt, auf diesem Fundament aufzubauen. Und nicht auf etwas anderem. Wir dürfen also nicht irgendwo bauen, sondern können die Gemeinde nur auf Person und auf das Werk von Jesus Christus gründen. Wenn Jesus nicht das Fundament, nicht das Zentrum einer Kirche ist, ist es gar keine Kirche. Dann ist es nichts. Weil ohne ihn, erst mit ihm, wird Gemeinde zur Gemeinde. Zur Gemeinde Jesus. Und es ist wichtig zu verstehen, dass es in Paulus bei seiner Aussage nicht um die richtige Lehre oder um das richtige Wissen von Jesus geht. Es geht ihm wirklich um Jesus selber. Um einen auferstandenen Herr, der lebt. Der für uns gestorben ist, der alles hat gegeben. Dass wir auf ihn bauen. Neues, ohne Jesus gibt es keine Gemeinde. Nie, weder in Korinth noch hier im Quad. Weil nur bei Jesus finden wir die drei Sachen, die der Aufbau erst möglich macht. Erstens, Jesus vergibt all unsere Sünden. Erst durch Jesus können wir eine Beziehung zum Vater haben. Durch Jesus sehen wir, dass Gott nicht gegen uns ist, sondern für uns ist, dass er uns liebt. Und dass er uns in seiner Liebe alles gibt, was wir wirklich brauchen. Durch Jesus, das ist das Zweite, bekommen wir Stärke in unserer Gegenwart. Weil er, wie wir gesungen heute Morgen, durch seine Auferstehungskraft in uns lebt, in uns wirkt. Ohne Jesus würde uns Kraft für den Bau auf dieser Baustelle fehlen. Und nur durch Jesus haben wir Hoffnung auch für die Zukunft. Müssen wir nicht mehr Angst haben, was noch kommen könnte. Auch wenn es einem manchmal Angst machen könnte. Durch Jesus wissen wir, das Beste kommt noch. Er bringt den Bau ins Ziel. Er wird ihn vollenden. Und auf das Fundament dürfen wir jetzt aufbauen. Auf Jesus selber. Weil er unsere Sünde hat vergeben, weil er unsere Kraft ist im Jetzt, im Heute. Und auch, weil er die Hoffnung ist für unsere Zukunft. Und nachdem der Paulus erklärt, auf welches Fundament wir bauen sollen, zeigt er uns jetzt, wie wir bauen können. Er gibt uns quasi so wie eine Werkstoffliste von möglichen Materialien. Er nennt Gold, Silber, Edelstein. Und dann gibt es so ein bisschen einen Bruch in das Ganze in den Fingern. Dann kommt er mit Holz, Schilfrohr, Stroh, andere übersetzen Heu. Ich weiss nicht, wer schon mal mit Heu gebaut hat. Also stellen wir mir noch schwierig vor. Es gibt so wie zwei Kategorien. Die ersten drei sind wertvolle, seltene Materialien, weil sie nicht so viel vorkommen. Aber sie sind feuerfest. Auf der anderen Seite, man baut nicht so schnell viel mit denen. Also so Edelsteine, mit denen hat er nicht schnell einen grossen Bau gemacht. Oder? Ein bisschen verzieren, das geht noch, aber wirklich so Fundament legen, das ist ein bisschen mühsam. Die anderen drei, die sind eher gewöhnliche Sachen. Billige Sachen. Materialien, die viel vorhanden sind, überall. Die aber nur eine kurze Lebensdauer haben. Aber man kann sehr schnell viel bauen mit denen. Eben ein Haufen Heu sieht immer ziemlich nach etwas aus. Oder? Also da ist noch viel Luft dazwischen, aber da hast du also schnell einen Haufen zusammen. Oder? Dann kann man noch reingumpen und so. Man kann schnell viel machen. Aber es ist nicht so beständig. Um was geht es hier im Paulus eigentlich? Von was redet er hier? Der Apostel redet vom Wert und von der Qualität, mit der wir auf dem Fundament von Jesus aufbauen. Was wir mit unserem Dienst können beitragen können. Und dabei geht es eben nicht um Geschwindigkeit oder um das grösstmöglichste Gemeindewachstum. Weil das Wachstum haben wir ja eben gerade nicht in der Hand. Das ist eben nicht an uns. Aber ob wir uns das Beste für den Best geben, das ist unsere Verantwortung. Und Gott erwartet nicht, dass wir etwas geben, das wir nicht haben, das er uns nicht zuerst gegeben hat. Sondern er will, dass das, was er uns anvertraut, die Gaben, die Fähigkeiten, die er uns geschenkt hat, dass wir die bestmöglichst für ihn und für das Wohl der Gemeinde einsetzen. Das ist, um das geht es ihm. Sicher geht der Paulus davon aus, dass alle Nachfolger von Jesus an diesem Werk mitbauen. Weil wir uns alle, es ist niemand da innen, der mit Jesus lebt, der nicht befeigert ist, der nicht Gaben hat. Niemand. Wir sollen alle mitbauen. Aber ganz besonders gelten die Verse auch für diejenigen, die Gott Leitungsverantwortung für die Gemeinde gegeben hat. Für seine Handlanger wie Lehrer, Pastoren, Ältesten, Diakonen, Propheten, Gemeindeleiter und so weiter. Die werden hier ganz besonders angesprochen. Einfach die, die durch ihren Dienst die Gemeinde ganz besonders beeinflussen und prägen. Paulus denkt hier sicher auch an die falschen Lehrer von Korinth, an die Irrlehrer, aber auch an die anderen. Wir müssen besonders aufpassen, mit was wir bauen. Wer viel Verantwortung hat bekommen, hat eben nicht nur viel Ehre, eben viel Verantwortung in erster Linie. Und da muss man aufpassen. Als ich die Verse gelesen habe, habe ich gedacht, für das besser zu verstehen, um was es um Paulus geht, ist mir gerade das Gleichnis von Jesus in den Sinn gekommen, von den anvertrauten Pfund. Ihr seht hier, wir finden es in Matthäus, wir finden es in Lukas, wo ein Herr seinen Knechten hat Talent oder Pfund anvertraut, damit sie mit denen jetzt handeln können. Und die haben gehandelt. Aber dann ist der Tag gekommen, wo sie Rechenschaft ablegen mussten. Was habt ihr mit dem gemacht, was ich euch anvertraut habe? Habt ihr es eingesetzt? Habt ihr es gebraucht? Und mit dem war er nicht zufrieden, weil er nichts gemacht hat, weil er es vergraben hat. Er hat gesagt, Herr, ich weiss, du bist ein strenger Typ. Und darum habe ich gedacht, ich gehe auf Nummer sicher. Lieber nichts machen, dann mache ich keine Fehler. Das ist der grösste Fehler. Er hat es vergraben. Mit dem war der Herr überhaupt nicht zufrieden gewesen. Und ich denke, wenn wir die Worte hier verstehen wollen, müssen wir das Gleichnis irgendwo im Hinterkopf haben. Der Paulus redet hier, wenn er vom Gericht redet, eben nicht vom letzten Gericht, vom jüngsten Tag, wie man manchmal sagt. Aber für uns Nachfolger, für Nachfolger von Jesus ist das Gericht, von dem, was er redet, viel entscheidender. Weil bei dem, am jüngsten Tag, sind wir nicht als Anklagte dabei. Manche nennen das hier ja das Preisgericht. Ich habe diesen Namen nicht so gerne, aber das spielt nicht so eine Rolle. Wichtig ist mir, das soll uns nicht Angst machen. Bei diesem Gericht hier geht es nicht darum, ob jemand sein Heil verliert. Es geht nicht um Leben und Tod. Hier geht es darum, unser Dienst wird hier beurteilt. Was haben wir für Jesus gemacht? Wie haben wir uns eingesetzt für ihn? Mit dem, was er uns anvertraut. Um das geht es. Der Dienst, den Gott er gibt, wo anderen in Liebe dient, wo Menschen zu Jesus führt, wo Menschen hilft, Jesus ähnlicher zu werden, wo einfach sein Bestes für ein Best gibt, dieser Dienst wird bestehen. Um das geht es. Nicht um Perfektion, sondern dass wir uns das Beste geben. Die Frage ist, wie können wir wissen, mit welchen Materialien das wir jetzt bauen? Wie kann ich wissen, dass ich mit Gold baue, mit Silber, und dass ich doch nicht hier jetzt euch ein bisschen Heu vor die Füße kriege und sage, schaut, das ist mein Material. Ich denke, in dem, dass wir uns immer wieder am Fundament selber orientieren. An Jesus Christus. Jesus hat uns vorgelebt, was es heisst, mit Gold, Silber und Edelsteinen zu bauen. Jesus hat auch nicht gross gebaut, aber qualitativ hochstehend, göttlich. Er hat immer sein Bestes für den Besten, für seinen Vater gegeben. Jesus hat sein Willen ganz dem Willen vom Vater untergeordnet. Seine Loyalität, seine Priorität hat er ganz an Gott untergeordnet. Und wenn wir Jesus nachfolgen, seinem Beispiel, dann werden wir richtig bauen. Dann geht es gar nicht anders. Dann werden wir mit Materialien bauen, die am Feuer werden widerstehen. Wo der Test besteht. Wir werden feuerfest bauen, wenn wir das Beste für den Best geben. Der Paulus will uns hier keine Angst machen. Aber er will uns etwas von dieser Ernsthaftigkeit aufzeigen, was es bedeutet, mit Gott zusammen an seinem Reich zu bauen. Dass es eben nicht einfach nur darum geht, hey, jetzt habe ich das Ticket für den Himmel. Jetzt werde ich einfach eine Stär sein. Ich bin safe. Was ich jetzt mache mit dem, was Gott mir anvertraut hat, das spielt keine Rolle. Er will die gleichgültig sind, aufrütteln und sagen, es spielt eine Rolle. Gott möchte, dass du mitschaffst. Würde kommt auch immer mit Bürde. Aber etwas ist mir noch wichtig. Gott wird nicht penibel nach Fehlern suchen. Wir dürfen nicht vergessen, Gott ist ein barmherziger Gott. Aber ihm geht es um unser Herz. Ihm geht es eben genau darum, geben wir wirklich das, was wir geben können, ihm zurück. Oder geht es uns nur um uns? Lassen wir uns eben von unserer alten Natur bestimmen oder von seinem Geist? Der Prinz Harry und seine Frau Meghan haben das auch feststellen, dass Würde mit Bürde kommt, oder? Sie haben auch nicht mehr das Beste für die royale Familie geben. Weißt du, was passiert ist? Sie sind immer noch Teil dieser Familie. Aber sie haben ganz viel von ihren Privilegien verloren. Ich weiss zwar nicht, ob die Queen Elisabeth wirklich das Beste von Harry und Meghan verdient hat. Das kann ich nicht sagen. Aber ich weiss, dass Jesus das Beste von dir und mir verdient hat. Er ist es wert, er ist es würdig. Und das macht der Paulus so in seiner Zusammenfassung, mit dem möchte ich abschliessen, ganz deutlich. Wenn er uns zeigt, was uns der Jesus alles ist geschenkt worden, was uns der Jesus alles gehört. Und zusammenfassend können wir sagen, uns gehört alles in Jesus, weil wir Jesus gehören. Christen gehören Christus. Und er sagt das in den letzten Versen, Vers 21 bis 23. Ich möchte, dass wir die wirklich mitnehmen. Was folgt aus all dem? Niemand soll sich an anderen Menschen hängen. Und damit auch noch prahlen. Alles gehört doch euch. Paulus, Petrus, die Welt, das Leben und der Tod, die Gegenwart und die Zukunft, alles gehört euch. Ihr selbst aber gehört Christus und Christus gehört Gott. Ich habe am Anfang gesagt, dass es in Gottes Familie nicht um mich und dich geht. Und ich weiss, es tut für unsere modernen westlichen Ohren sehr hart. Wir leben in einer Gesellschaft, die uns immer wieder sagt, der Mensch steht im Zentrum. Es geht um dein Glück, dein Wohl, hat oberste Priorität. Die Bibel sagt uns etwas anderes. Auch wenn sich die Welt nicht um uns dreht, denkt doch Gott an uns. Auch wenn es zuerst um ihn geht, geht es ihm immer auch um uns. Und er beschenkt uns mit Jesus Christus, mit allem, was wir wirklich brauchen. Ich bin ja nicht ein Mathematiker, die das wissen, ich bin eher schwach in Mathematik. Aber ich habe euch gleich mal so eine Formel aufgeschrieben. Du kannst wirklich alles haben, was die Welt dir bieten kann. Alles. Aber wenn Jesus nicht hast, hast du schlussendlich nichts. Und vielleicht hast du gar nichts in dieser Welt. Aber wenn Jesus hast, ist alles. Christen gehören Christus. Und somit erben wir einmal alles, was Jesus gehört. Ihr dürft schon mal vorkommen. Nicht, weil wir es verdient haben, sondern weil er uns liebt und er uns beschenkt. Und das sollte uns motivieren, auf dieser Baustelle hier im Gwatt, unser Bestes für den Besten zu geben. Für Jesus Christus. Und darum lasst uns das doch einfach zusammen, lasst uns zusammen aufstehen. Und das auch als Proklamation, das Lied singen in Jesus. Christen gehören Christus. Und in Jesus haben wir alles. Und das Lied sagt so schön, was uns durch Jesus alles ist geschenkt worden. Und mit diesem Lied wollen wir abschließen. Und das mitnehmen in die Woche. Wir wollen unser Bestes für den Besten geben. In Jesus.